Balu Hörspielmuseum.
Struppi ist nach Berlin gekommen, um einen Koffer mit Spargeld abzuholen, den er seinem Freund Tobi zur Aufbewahrung gegeben hat. Doch nun sind Tobi und der Koffer verschwunden. Bei seinen Nachforschungen erfährt Struppi, dass eine Person mit Tobis Papieren in einem Krankenhaus verstorben ist. Doch der Tote ist nicht Tobi, sondern ein junger Mann namens Javier. Auf einer Party lernt er dessen Bruder kennen und fährt mit diesem nach Ost-Berlin.
Auf der Suche nach Tobi, eine Funknovelle der Tonboutique. Heute der 11. Teil. Und es spricht das Team der Tonboutique und wir wünschen gute Unterhaltung. Die Kaufhalle war etwas zurückgesetzt, sodass ein kleiner Parkplatz vorhanden war. Alte Frauen in glanzlosen Schuhen und bunten Hauskleidern, Männer in grauen Trainingsanzügen drängten durch die schmale Eingangstür. Ich hatte mal davon gehört, dass es in bestimmten Kaufhallen Personenkontrollen gab, weil man verhindern wollte, dass Westler dort einkauften. Nun, eine Kontrolle schien es hier nicht zu geben. Ich sah lange Menschenschlangen an zwei Kassen. Auf den ersten Blick unterschied sich die Kaufhalle nicht von westlichen Supermärkten. Gut, es gab keine Schiebwagen, sondern nur kleine Plastikkörbe und große, bunte Werbeplakate hingen auch nicht von der Decke. Doch es lief sogar Musik, ein Radioprogramm. Dann fiel mein Blick in die Regale und schon war alles klar. Dass die Verpackungen den Eindruck machten, gleich auseinanderzufallen und dass hier gewiss kein Produktdesigner gearbeitet hatte, war nicht so schlimm, wohl aber die Auswahl. Es gab nur eine Sorte Margarine und davon nur 12 Packungen. Dafür war aber heute wohl Mehl im Angebot. Die Tüten standen meterlang in einem Regal. Ich entdeckte 2 Sorten Konfitüre und 4 Packungen Schokobanane. Kakao fehlte, aber Kaffee war frisch aufgepackt. Die Kühltruhe war bis auf 3 Packungen Dauerwurst, die wohl dort nur zwischengelagert war, leer. Das Fleischangebot, für das ein Display warb, schien es entweder noch nicht oder nicht mehr zu geben. Immerhin, Marcells Körbchen füllte sich. Mit Kaffee, Käse, Dauerwurst, Brot und Suppenpackungen. Er kaufte ein, als wäre ich nicht dabei. Als er schließlich vor einer Auslage mit leeren Eiertabletts stand, packte ich seinen Arm. Er wehrte ab.
Schatz, es ist so gefährlich, wenn ich dich mitnehme.
Marcel, seit einer Woche werde ich dauernd zum Affen gemacht. Mir steht alles bis oben hin. Ich bin längst so weit zu wissen, dass Edeltraud Bär ermordet wurde.
Rede gefälligst leise.
Tante Edeltraud war gut versichert, da wollte einer dran. Nicht Tobi, der hat immer brav das gemacht, was seine Tante wollte. Nein, einer, der viel mehr wollte. Diese Person hat aber nichts von der Verbindung der Tante zu Kostner gewusst. Und das muss der Person zum Verhängnis geworden sein.
Willst du sagen, Javier ist ein Mörder?
Nein, aber ich sage, er hat was damit zu tun.
Vielleicht nicht ganz freiwillig.
Marcel beäugte das welke Gemüseangebot. Dann umrundete er das Regal. Hier gab es ein gut sortiertes Wein-, Schnaps- und Likörangebot. Marcel legte eine Flasche Rotwein und eine Flasche Wodka ins Körbchen. Die Schlangen an den Kassen waren lang und ich musterte die Leute. Wie musste es sein, hier dauerhaft zu leben? Gewöhnte man sich daran, dass es bestimmte Dinge einfach nicht mehr gab? Glaubte hier noch irgendeiner an ein gemeinsames Deutschland? Wenn ich dieses Thema angeschnitten hatte, hatten mich die Leute meist schräg angeguckt. Aber das, was ich hier sah, das durfte doch nicht so bleiben. Andererseits war es mit dem westdeutschen Reichtum schnell dahin, wenn Ostdeutschland dazukäme.
Was überlegst du?
Wie man hier wohl einkauft, wenn die DDR nicht mehr da ist?
Du bist wohl von allen guten Geistern verlassen.
Es dauerte lange, bis wir schließlich vor einer dicken Kassiererin standen, die an einer winzigen Kasse saß. Marcel holte ein Perlongnetz aus der Jackentasche, jene Wundernetze, die sich winzig klein zusammenlegen ließen, mit denen man jedoch ziemlich viel wegtragen konnte. Ich durfte einpacken und Marcel zahlte mit einem Schein, der aussah, als stamme er aus einem Monopoly-Spiel. 10 Mark. Und er bekam auch noch Geld zurück. Vor dem Laden blieb er stehen.
Es ist wirklich besser, wenn du jetzt wieder nach West-Berlin zurückfährst.
Marcel, ich denke, du hast nur mit deinem Bruder zusammengelebt. Oder gibt es da noch einen eifersüchtigen Liebhaber?
Du bist ein guter Kerl, das fühle ich. Obwohl ich noch nicht mal weiß, wie du heißt. Ich sage dir, vergiss Tobias Bier.
Das tue ich so lange nicht, bis ich meinen Koffer wieder habe.
Du bist wie Javier. Und wie es dem geht, weißt du besser als ich. Also fahre jetzt, bitte.
Als ich wieder durch Kreuzberg fuhr, atmete ich erstmal tief durch. Ich fuhr mit dem Wagen erstmal zu PX und suchte Chat auf. Er saß im Coffeeshop und machte gerade Pause.
Gerade aufgestanden?
Nicht so ganz. Ich glaube, ich blicke langsam durch den Tobi-Fall durch. Aber momentan habe ich ein Problem. Tobis Tante besaß einen Maserati.
Ein Maserati? Wo ist das Baby?
Da draußen.
Ich wusste gar nicht, dass du einen Führerschein hast.
Das ist ja genau mein Problem, Chef. Ich hatte früher mal einen Freund, der hat auf TCA gearbeitet. Und der hatte mir einen Militärführerschein gezaubert.
Sowas soll heute noch passieren. Kannst du 50 oder besser 100 Dollar auftreiben?
Das Geld, was du mir gegeben hast, liegt in Tobis Wohnung in Spandau.
Reicht? Dann fahr hin und hole es. Ich kümmere mich um dein Problem. Und bis dahin?
Er fasste in die Brusttasche seines Overalls und reichte mir eine kleine grüne Karte.
Sollte es Probleme geben, heißt du Shit und bestehst darauf, dass man die Militärpolizei ruft.
Dafür hast du einen Kuss verdient.
Dafür habe ich noch viel mehr verdient, aber nicht hier.
Die Fahrt nach Spandau dauerte nur 20 Minuten. Dann parkte ich den Wagen gegenüber von Tobis Wohnung. Auf der Fahrt waren mir so viele Dinge durch den Kopf gegangen, obwohl ich mich brav auf den Straßenverkehr konzentriert hatte. Immer wieder war mir das Gesicht von Tobi erschienen, blass, mit dunklen Rändern um die Augen. Nein, Tobi war kein Täter, sondern Opfer. Das fühlte ich. Und dort, wo Marcel war, konnte Tobi nicht weit sein. Wenn er keine weiteren Papiere besaß und darauf deutete bis jetzt nichts hin, dann musste er mit denen von Javier durch die Gegend laufen. Vorausgesetzt, man ließ ihn laufen. Ich wollte gerade zur Haustür, als mir ein Fahrzeug mit fremdem Kennzeichen auffiel. Das war doch die Donnerbüchse, mit der mich Joachim nach dem Konzert nach Spandau gefahren hatte. Nun, die Gardinen von dem VW-Bus waren zugezogen. So klopfte ich leise gegen die Tür. Joachim, bist du da drin? Hallo Stroppi, ich dachte, ich schaue mal nach dir. Du meinst, du suchst einen Ort, wo du billig pennen kannst. Ja, und außerdem habe ich dich vermisst. Du hast mich schon früher nicht vermisst. Ich dachte schon, du bist vielleicht gar nicht mehr in Berlin, sondern bei deinem Schatz in Paris. Der Schatz hat einen neuen Schatz. Na toll. Sag mal, hier scheinen reiche Onkels zu wohnen. Da steht ja sogar ein Maserati. Ja, mit dem Maserati ist ein sehr guter Freund von dir gekommen. Sag mal, hast du jetzt einen Sugar Daddy? Nein, der Wagen gehört Tobis Tante. Damit deutete ich die Haustür auf und Joa lief hinter mir die Treppen hoch. Oben angekommen sah ich etwas, was ich bereits kannte. Die Tür stand einen Spalt offen. Entweder hattest du Besuch, oder? Ich war seit Freitag nicht mehr hier. Also ich bin hundemüde. Kann ich jetzt erstmal ein bisschen Schlaf haben? Ich muss nachher zu einem Gig ins Flöz. Kommst du mit, Stroppi? Ich lief schnell durch die Wohnung. Während meiner Abwesenheit war ganz sicher jemand in der Wohnung gewesen und hatte sich in dem kleinen Büro umgesehen. Moment, den Geruch kannte ich. Irgendjemand, den ich in letzter Zeit erlebt hatte, benutzte dieses Eau de Toilette. Ich schaute kurz die Sachen durch, aber es schien nicht zu fehlen. Auch das Wohnzimmer und das Zimmer von Tobis Tante wirkten, als wäre hier nichts verändert. Joachim fand ich in Tobis Zimmer. Er hatte es sich auf dem Bett bequem gemacht und bereits die Augen geschlossen. Joa, kannst du mir noch zuhören? Sind wir Freunde? Ja. Ich fahre nachher nach Ost-Berlin. Doch dann hörte ich ihn bereits schnarchen. Dann fiel mein Blick auf die Mickey Maus. Da genau hatte mein Koffer gestanden. Moment, ich holte die Maus vom Schrank herunter. Es war eine perfekt gearbeitete und mehr als 50 cm hohe Stoffpuppe, die einen roten Satinfrack und gelbe Gummischuhe trug. Unter der Frackjacke noch eine Weste. Und an dieser, ich ließ die Maus fast fallen, ein Schlüssel mit einem Anhänger einer bekannten Spedition. Sollte sich dort mein Koffer befinden? Das Telefon klingelte, doch ich musste dieses erst suchen. Der Apparat stand immer noch im Wohnzimmer. Als ich den Hörer abhob, hörte ich laute Hammerschläge.
Ja, shit, es geht alles klar, aber welcher Name soll darauf?
Ich nannte ihm den Namen, den ich schon für Deweys Pass benutzt hatte.
Komm in einer Stunde.
Na bitte, das klappte ja perfekt. Jetzt muss ich allerdings erstmal meine US-Dollar suchen. Ich hatte eine Jeanshose angehabt, in die ich die Scheine gesteckt hatte und die lag neben der Badewanne, wo ich sie ausgezogen hatte. Und das Geld war auch noch vollständig drin. Ich steckte es in die rosa Jeanshose, die ich momentan benutzte. Ich schnupperte. Der Geruch des Eau de Toilette schien überall in der Wohnung zu sein. Aber noch fehlte mir das Gesicht dazu. Baxter roch männlicher. Rani roch anders. Und Dewey hatte diesen widerlich süßlichen Duft verwendet. Ich ging in die Küche, um mir eine Zigarette anzustecken. Ich war wirklich nervös. Moment. Da knisterte doch was in der Tasche der Fransenjacke. Dewey's Brief. Ich hatte mir ihn vorhin nur kurz angeschaut. Die Krakelschrift war schlimmer als die von Tobi. Außerdem ergab der Text keinen richtigen Sinn. Es war wohl der Text von einem Song. Ob das irgendein Code sein sollte? Ich hielt das Blatt ein bisschen höher und sah die Eindrücke. Dewey hatte wohl mit umgedrehter Kugelschreibermine Linien auf das Blatt geritzt, sodass eine Straßenkarte entstand. Ein Kreis und daneben drei Buchstaben. T-O-B. Sollte Dewey Tobis Versteck gefunden haben? Sollte der Unfall eine Quittung dafür gewesen sein?
Ja, ich bin es. Ich wollte nur mal hören. Hast du noch was erreicht?
Keine ganze Menge. Ich glaube zu wissen, wo Tobi stecken könnte. Aber ich brauche dafür eine Hilfe.
Wenn ich helfen kann.
Traust du dich noch Ost-Berlin?
Tobi ist in Ost-Berlin?
Ich bin ziemlich sicher.
Gut, ich organisiere uns ein Auto. Meinen Jaguar möchte ich dafür nicht verwenden. Wann fahren wir?
Also ich muss noch zur Werkstatt neben PX.
Ich komme in einer Stunde und hole dich ab.
Ich dankte und legte auf. Ich fragte mich, ob ich Joachim eine Nachricht schreiben sollte. Andererseits wollte ich ihn nicht zu viel einweihen. So schrieb ich, dass ich mit einem Freund kurz nach Ost-Berlin fahren würde und wir über den Checkpoint Charlie fahren würden. Lines crossing our fate, separating love, separating hate. Lines in our lives, in our minds, don't let them cut your heart.
Crossing our fate, separating love, separating hate.
Hast du das Geld und meinen Führerschein?
Ja, hier. Gib ihm die 150 fürs Vergessen.
Gut, warte einen Moment.
Damit ging Chet zu einem schmalen Kerl in Uniform hinüber, der an einen Militärlaster gelehnt stand. Schon reichte er diesem die Geldscheine und bekam dafür etwas Grünes. Fröhlich kam Chet damit zurück und reichte mir das begehrte Dokument.
Was hast du jetzt vor?
Ich fahre jetzt nach Ost-Berlin.
Versprich mir, dass du vorsichtig bist, wenn dir was zustößt. Das halt dich nicht aus.
Chet, höre mir bitte zu. In der Charité in Ost-Berlin liegt ein Mitarbeiter der Botschaft von Liberia.
Musst du wirklich fahren?
Ja, und es geht bestimmt ganz flott. Schon lief ich zu Herbert zurück, der schon etwas nervös im Wagen saß.
Was habt ihr da getrieben? Sex?
Chet ist ein bisschen speziell und er hat Angst um mich.
Einen wie Chet hast du nicht nötig.
Ich habe ihn gern. Schon startete Herbert den Wagen und fuhr in Richtung Checkpoint Charlie, wo er seinen Reisepass vorlegte, der aus England stammte. Der Grenzer verlangte, dass wir aussteigen und Geld umtauschen sollten.
Bleib hier im Auto, ich kenne mich hier aus.
Damit ging er allein zu einer Holzbude. Ich blieb dumm beim Wagen stehen. Der Grenzer, der unsere beiden Pässe hatte, ging damit zu einer weiteren Bude. Blau-weiße Leuchtstofflampen verbreiteten mieses Licht. Schaute man nach oben, blendeten sie. Ich hatte von langen Einreiseschlangen auf dem Bahnhof Friedrichstraße gehört, aber hier am internationalen Übergang war es friedlich. Außer uns standen nur noch zwei weitere Wagen in der Abfertigung. Die anderen Einreisenden standen genauso gelangweilt bei ihren Fahrzeugen wie ich. Noch bevor Herbert zurückkehrte, gab mir ein jüngerer Grenzer meinen Reisepass wieder.
Verstehst du Deutsch?
Ja.
Wo ist es, wo du herkommst?
Liberia, das ist ein Staat in Afrika.
Von den Amerikanern gegründet, was?
Aber nicht von ihnen verwaltet.
Zweck deiner Reise in die DDR?
Einen kranken Freund in der Charité besuchen.
Gute Fahrt und in angenehmen Offenheit in der Deutschen Demokratischen Republik.
Schon sah ich, wie Herbert wiederkam, seinen Reisepass in der Hand. So, wir können fahren.
Was wollte denn der Grenzer von dir?
Er wollte nur wissen, wohin wir fahren und ich habe gesagt, ich fahre in die Charité, einen kranken Freund besuchen.
Und wo fahren wir wirklich hin?
Wir müssen zur Leninallee. Herbert nickte. In Ost-Berlin fuhr Herbert langsam und um jede Ecke bewegte er seinen Wagen nur im Schritttempo.
Die kommen manchmal wie irre über die Straße und dann diese verdammte Strapse.
Du benutzt für die Tram den Ostjargon.
Ich bin froh, dass sie die in West-Berlin abgeschafft haben.
Herbert, kannst du dir vorstellen, dass es hier alles eines Tages verschwinden wird und Berlin eine ganz normale Stadt ist?
Vorstellen kann ich es mir, aber wollen tue ich es nicht.
Ach, wieso denn nicht?
weil man so prima Geschäfte machen kann. Und du scheinst ja neuerdings auch Kontakte zu haben.
Wieso?
Du hast den Grebus einen Reisepass aus Liberia gezeigt.
Mein Vater lebt in Liberia.
Ja, spinn weiter. Ich brauch noch einen Pullover. Ich kenne dich, seitdem du 15 bist. Deine Mutter hat gesoffen und ihr habt in der Arme-Leute-Siedlung in der Spandauer Straße gewohnt. Du hast überhaupt keine Ahnung, wer dein Vater ist und ob es den noch gibt.
Wir fuhren inzwischen auf der Leninallee und ich konnte mich nur mit Mühe orientieren. Abends wirkte die Gegend anders als bei Tage. Besonders auffällig waren die wenigen neuen Häuser. Die Leute in den Wohnungen schienen helle Deckenlampen zu mögen, doch Gardinen lehnten sie wohl ab. Sind Gardinen ja auch Mangelware?
Boah, du mal bei einer Plattenbauwohnung eine Gardinenschiene in die Decke mit einer Ostbohrmaschine.
Herbert hatte gerade den S-Bahnhof Leninallee passiert und lugte nun aus dem Fenster, um die schräge Straße nicht zu verpassen. Da müssen wir rein.
Da ist es düster. Wir fahren mal die Leninallee ein Stück weiter.
Herbert ließ seinen Wagen kriechen. Rechts und links lagen Sandberge. Dann entdeckte ich das hohe Gebäude ein Stück weiter hinten. Gespenstisch war, dass nur 4 Fenster erleuchtet waren.
Und fertige Wohnung. Meinst du, dass Tobi hier ist?
Möglicherweise.
Komm, wir steigen mal aus.
Wir liefen zu dem einzigen fertigen Haus. Es war ein scheußlicher Weg. Nur an wenigen Stellen lagen Holzlatten als Wegeersatz. Dafür fehlte an den meisten Stellen jegliche Beleuchtung. Rechts neben dem Haus ein breites, unfertiges Gebäude.
Die kriegen ja wohl ihr eigenes Kaufhaus. Hier wohnt bald die Prominenz.
Dann bahnten wir uns mühevoll unseren Weg zum Hauseingang, der spärlich erleuchtet war. An der Klingelanlage waren nur wenige Namen zu finden. Marcel hatte mir seinen Familiennamen genannt, doch spontan fiel er mir nicht ein. Da, das kleine Schild mit den schwarzen Buchstaben. Füge an!
Und nun?
Hier wohnte dein begabter Änderungsschneider. Ich möchte mal kurz gucken.
Sperr die Ohren auf, da sind Hunde.
Gut, dann gehe ich alleine. Ich drückte beherzt die schwere Metalltür auf. Geradezu befanden sich 2 Aufzüge, seitlich eine Treppe. Nun, die Wohnung lag auf der 5. Ebene. Das war wohl noch ohne Lift zu schaffen. Das Hundegebell war noch immer zu hören. Doch als ich auf die nächste Ebene kam, hörte es auf und setzte erst wieder ein, als ich die Quelle bereits passiert hatte. Auf der 2. Ebene gab es eine kleine Nische und in dieser stand ein kleiner Lautsprecher, dessen Kabel zu einem grauen Kasten führten. Nach westlicher Zielart wohnte Marcel im 4. Stock. Wolkenkratzer, Made in GDA, haben kein Erdgeschoss, sondern beginnen bei Ebene 1. Die Türen waren aus hellem Buchenholz, das Geländer schien aus Abfallbauholz zu bestehen. Und auf der 5. Ebene waren die Wände mit gemusterter Tapete beklebt. Die Wohnung Fugang lag dem Aufzug direkt gegenüber. Marcel mit einem Küchentuch in der Hand öffnete die Tür. Nicht überrascht.
Ich hatte erwartet, dass du neugierig bist. Komm rein.
Er schloss die Tür, wobei er beim Schließen gegen das Türblatt drückte. Die Diele war winzig. Direkt gegenüber der Tür lag das Bad, dessen Tür offen stand. Links ging es ins Zimmer.
Es ist eine Einraumwohnung. Wenn du dir die Suche aussiehst, darfst du dir alles angucken.
Marcel, du klingst sehr zynisch.
Du glaubst doch, dass ich Tobi hier versteckt habe.
Er ging voran ins Wohnzimmer, was recht modern eingerichtet war. Nur, dass keine Farbe zu anderen passte. Die Sitzgruppe war mit grauem Kortsamt bezogen. Auf dem Kortsamt lagen bunte Handtücher, wohl als Schoner. Die Tapete an der Wand hinter den Polstermöbeln war bunt bedruckt, im Stil der 50er Jahre. Der Tisch vor der Couch war ein Natursteinimitat mit Aluleiste. Geflochtene Hängelampen hingen von der Decke. Vor dem Fenster ein großer roter Tisch mit unzähligen Papieren darauf, davor ein Plastikstuhl. Eine Schrankwand stand an der hinteren Wand. Und wo geht es dorthin? Ich zeigte auf eine Tür mit einem kleinen Glasfenster und Plastikklinke. Marcel ließ sich auf die Couch fallen.
Die Küche, sah sie dir ruhig an. Tobi könnte im Backofen sein.
Unbeeindruckt öffnete ich ein Fach der Schrankwand. Es war leer. Das nächste Fach war ebenfalls leer. Immerhin im dritten Fach standen ein paar angestaubte Gläser.
Du hast es hier wirklich gemütlich, Marcel.
Kleidung und Bettwäsche sind im Wandschrank. Diele.
Ich schaute noch in die anderen leeren Schrankfächer und ging dann in die Diele zurück. Tatsächlich gab es Decken und Kissen im Dielenschrank. Eine graue Hose, eine Jeans, ein gestreiftes Polohemd mit dunkelblauem Kragen. Moment, das war ja ein Ding. Ruhig schritt ich mit meiner Trophäe ins Zimmer zurück. Marcel zündete sich gerade eine Zigarette an.
Genosse Fügung, gehört dieses Polohemd hier Ihnen?
Tobi hatte Javier geschenkt.
Der Knilch hielt mich wohl für total bescheuert. Ich hatte Javier nackt auf dem Seziertisch gesehen. Der war breiter und stämmiger als Tobi und dieses Polohemd hier war Größe 176.
Konfektionsgröße 176. Hatte Javier Kindergröße?
Du tust mir leid, Strobi. Wann lernst du, dass es aus ist?
Es ist zu Ende, wenn ich mit Tobi gesprochen habe.
Ist es das wert?
Er kam näher und nahm die Zigarette aus dem Mund, griff nach meiner Hand. Im nächsten Augenblick hörte ich einen Schrei. Dann noch einen. Ich riss die Wohnungstür auf und rannte wie ein Wilder nach unten. Als ich im Erdgeschoss ankam, sah ich einen Typen. Er war vielleicht 1,80 groß und stämmig, dunkel gekleidet. Sein Fuß trat nach etwas, auf dem Boden lag. Herbert! Abhauen, der ABV kommt gleich! Die Wirkung war verblüffend. Die Typen rannten tatsächlich fort. Ich wartete einen Augenblick, bis sie aus der Sichtweite waren, dann kümmerte ich mich um Herbert. Äußerlich schien er keine Verletzungen zu haben. Was ist passiert?
Halb so wild. Hilf mir mal hoch. Ich hatte mich ein bisschen umgesehen und merkte, dass da Leutchen eine Baubude aufgebrochen hatten. Und im nächsten Moment bekam ich einen Schlag ins Kreuz.
Ich?
Hast du wenigstens was erreicht?
Ja, ich habe immerhin ein Kleidungsstück von Tobi gefunden.
Und jetzt?
Jetzt fahren wir bisher wieder nach West-Berlin.
Ich nehme an, der Amerikaner ist wohl deine neue Einnahmequelle.
Möglicherweise liebe ich ihn sogar.
Du, wer durch Daddys und meine Schule gegangen ist.
Können wir von etwas anderem reden, Herbert?
Zum Beispiel von Tobi. Ich hatte in dem Haus gegenüber, in dem unfertigen Gebäude, einen Typen gesehen, der mich an Tobi erinnerte.
Welches Haus?
Struppi, hier sollte man vorsichtig sein. Da braucht man eine schlagkräftige Truppe. Das kann man nicht so im Handumdrehen machen.
Herbert, die ganze Sache...
Es war meine Schuld. Ich war zu neugierig.
Ja, und ich bin dir auch sehr dankbar.
Mir wird schon was einfallen, womit du dich revanchieren kannst.
Keď plameňom zahorí tvoj svet a slzy vyplavia všetky bolesti. Keď padne noc, láska cíti smet a nenapojená umiera v lone cti. Cez sneh a ľad letíš snok hľadajúc novú nádej. Nič nenasíti hlad, ktorý cítiš sám. Vieš, že nikto ti život neuľahčí. Nie je to tak vždy. Keď oči krvácajú a černú sa zaplňuje prázdnota v srdci. Veď nie si sám, keď prechádzaš tiesňu, vždy vedľa teba kráča nežný cit. Vráti nádej a s láskou umie tvoje nohy. Zahojí rany, zotrie slzy z líc. Tak príď a ver, on ťa nikdy neopustí. Neopustí.
Als wir den Checkpoint Charlie passierten, erlebte ich eine Überraschung. Joachims Bus parkte am Straßenrand und er stand daneben und rauchte.
Joa, das ist aber eine Überraschung.
Ich war beim Flöz und sie haben den Gig verschoben. Und da dachte ich mir, ich könnte dich abholen.
Ja, ich weiß nicht.
Du scheinst ja neuerdings viele Freunde zu haben, Struppi.
Na ja.
Ist ein hübscher Bursche. Der passt zu dir. Macht euch mal einen netten Abend.
Kaum war ich ausgestiegen, fuhr Herbert rasch davon. Irgendetwas daran gefiel mir nicht. Herbert hatte so nachdenklich gewirkt.
Du fährst neuerdings mit gut situierten Herren in die DDR. Hast du was erreicht?
Ja, und auch wieder nicht. Ich habe eine Wohnung gesehen, aber die ist halb leer.
So wie eine Wohnung für Sextreffen.
Na, dann wird das auch so eine Wohnung sein. Aber ist denn sowas überhaupt in Ostberlin denkbar?
Ja, wieso denn nicht?
Ich meine, da ist doch der reale Sozialismus, der verbietet das doch. Und der Wohnungsmangel.
Da gibt es jede Menge Ausländer, die was erleben wollen.
Aber was ist denn jetzt mit deinem Toni?
Tobi?
Na, den habe ich noch nicht.
Wollen wir zwei beide mal rüberfahren?
Ich komme doch gerade aus dem Arbeiter- und Bauernstadt.
Aber du hast Tobi noch nicht gefunden.
Dabei war ich nicht dran. Herbert sagt, bei dem Haus gegenüber hätte er jemand gesehen, der Ähnlichkeit mit Tobi hätte.
Es ist fein, es ist ein unfertiger Plattenbau. Na, dann sollten wir mal nachgucken.
Das könnte gefährlich sein.
Ach, das ganze Leben ist gefährlich.
Damit sprang Joachim in den Wagen. Nur ich blieb einen Moment unschlüssig stehen. Vielleicht lag es daran, dass ich an diesem Tag schon so viel erlebt hatte. In Ostberlin im Krankenhaus lag Dewey. Er war in einen Unfall verwickelt worden. Dann die Sache mit Marcel.
Na, vielleicht können wir jetzt langsam mal los.
Langsam stieg ich in den Wagen und schloss dann die Schiebetür. Im nächsten Augenblick brauste Joachim los. Erst ein Stück nach Westen, dann nach Norden. Bei dem Tempo, was Joachim vorlegte, waren wir Minuten später auf der Invalidenstraße.
Junge, wir sind hier verkehrt. Der Übergang Invalidenstraße ist nur für Westberliner.
Na, und du bist doch Westberliner.
Ja, aber ich habe ja gar kein Tagesvisum. Ich habe vorhin auch einen anderen Reisepass benutzt.
Lass mich nur machen, Schatz. Du bleibst im Wagen.
Nein, nein, wir müssen hier aussteigen und den Mindestumtausch machen. 25 Mark West und 25 Mark Ost.
Ja, ja, ich erledige das ja. Und im gleichen Augenblick passierten wir dieses schreckliche Schild mit der Aufschrift Achtung, Sie verlassen jetzt West-Berlin.
Joa fuhr den VW-Bus nur ein Stück. Dann standen wir in einer kurzen Schlange.
Joa nutzte die Zeit, die Innenbeleuchtung einzuschalten und sein langes Haar zu kämmen. Dann drehte er am Radio.
Joa, das ist die DDR, da darfst du keine Westsender hören.
Ach, Wahnsinn, ich könnte uns auch FN anmachen.
Joa, dreh das Ding bitte auf Berliner Rundfunk.
Also RIAS 2 hat viel bessere Musik. Und im nächsten Moment hopste Joa nach draußen. Eine große, dunkle Brieftasche in der Hand.
Also ich erledige jetzt mal alles.
Im nächsten Moment wusste ich, was mich die ganze Zeit über beschäftigt hatte. Der Geruch im Wagen war der gleiche, den ich im Arbeitszimmer der Tante in Tobis Wohnung geschnuppert hatte.
Aber war das vielleicht ein Zufall?
Dann fielen mir gleichzeitig zwei andere Dinge ein. Als ich die Wohnung von Tobi das erste Mal betreten hatte, war da auch ein Geruch gewesen. Hatte nicht früher die Wohnung von Joa in Spanien so gerochen, wo er fleißig Zigarillos geraucht und dieses merkwürdige Frauenparfum verwendet hatte? Ich konnte nicht an mich halten und beugte mich nach vorn vor, wo Joachims große Reisetasche auf dem Beifahrersitz stand. Zu meiner Überraschung war sie fast leer. Doch dann fühlte ich einen kleinen Flakon.
Doch was lag daneben?
Etwas, was sich wie starke Pappe anfühlte. Ich holte es hervor und wusste noch, bevor ich es aufmachte, was es war.
Der Personalausweis von Tobi.
Ich hatte das Ding ja in Tobis Wohnung liegen lassen. Und dort hatte es Joa wohl eingesteckt. Gut gelaunt stieg Joachim wieder in den Wagen. Ich versenkte Tobis Personalausweis in meiner Jackentasche.
Joa, ich habe dir meinen Ausweis noch nicht gegeben. Schatz, den brauche ich nicht, wir können jetzt fahren. Was guckst du so böse? Woran denkst du?
Ich hatte Joa stets geliebt und vertraut. In Spanien und auch jetzt noch. Joa war immer mein bester Freund gewesen. Und hätte man die schwule Ehe eingeführt, ich hätte nicht gezögert, um seine Hand anzuhalten. Er war ein paar Jahre älter als ich, verstand viel von Musik und von Musik-PR. Er war ein hübscher Kerl und gut bestückt. Ich hatte ihn immer als ehrlich und aufrichtig angesehen. Nun musste ich wohl umdenken.
Stroppel, was denkst du?
Ich denke, warum?
Du solltest nicht denken, sondern dich freuen, dass wir sofort über die Grenze gekommen sind. Wo müssen wir denn nur hin?
Wir müssen zur Leninallee, zum Neubaugebiet.
Joachim kam ohne Karte zurecht. Wir mussten nur eine Straße fahren, die im Halbkreis zur Leninallee führte.
So, ich hatte vorhin ein Taschentuch gesucht und da fiel mir auf, dass du Tobis Personalausweis dabei hast.
Ich hatte ihn in Tobis Wohnung im Flur auf dem Fußboden liegen sehen. Und ich meine, wenn wir Tobi rausholen wollen, dann werden wir den doch brauchen.
Aber mit so einem Westberliner Personalausweis, da braucht man doch noch ein Tagesvisum und eine Bescheinigung wegen dem Mindestumtausch.
Ach Gott, das kann er doch verloren haben. Notfalls geben wir ihn wieder bei der ständigen Vertretung ab.
Richtig, die ständige Vertretung war auch so ein besonderes Ding in Ostberlin. Quasi die Botschaft der BRD auf dem Boden der DDR.
Ja, wer weiß, wie die reagieren. Ich denke, du gehst davon aus, dass Tobi nicht freiwillig nach Ostberlin gegangen ist.
Du fährst hier ohne Straßenkarte, so?
Ja, ich habe hier schon mit einigen Bands gespielt.
Wir hielten an einer großen Kreuzung. Im Halbdunkel konnte ich weiter hinten die schräge Straße sehen. Wir standen also an der Storkower Straße, Ecke Leninallee. Ohne auf den Rat seines Pfadfinders zu warten, bog Joa nach links in die Leninallee ein.
Kannst du jetzt schon Gedanken lesen? Woher weißt du denn, dass wir nach links müssen?
Wieso, sind wir hier parkiert? Die Neubauten sind doch hier. Schon erstaunlich, was du alles weißt.
Ich fahre mal auf das Gelände, da kann man besser parken.
Joa fuhr über das holprige Gelände und blieb dann in der Nähe von Marcells Wohnhaus stehen. Ich stieg aus. Im nächsten Moment spürte ich eine leise Gänsehaut auf meinen Armen. Jetzt kannte ich den Grund für mein mieses Gefühl. Joachims Wagen hatte keine schwedische oder dänische Autonummer, sondern ein anderes Kennzeichen, was ich nicht einordnen konnte.
Wo ist denn nun das Haus, wo Tobi stecken soll?
Für einen Moment war ich verwirrt, aber dann fand ich mich wieder zurecht. Links von uns lag das Haus, wo Javert eine Wohnung hatte. Und das andere Gebäude musste folglicherweise auf der gegenüberliegenden Seite liegen. Dort, wo wohl eine Ladenstraße geplant war. Über Sandberge führte ich Joachim zu den Häusern. Mit großen Schritten lief er über das Baugelände, was nur durch die wenigen Hauseingänge beleuchtet wurde.
Warte, wenn ich Herbert richtig verstanden habe, dann ist es das Haus da drüben.
Ich ging zur Haustür und drückte dagegen. Leider gab die Haustür nicht nach. Aber sie war aus Glas. Da gab es noch Möglichkeiten. Sollen wir sie zerschlagen?
Also wenn wir auf das Vordach kommen, da oben ist ein Kippfenster offen.
Räuberleiter, ich stieg auf Joachims Schultern und konnte mich dann hochstemmen. Er selbst indes kletterte flink an der zarten Halterung des Vordachs zu mir rauf. Dann stocherte er mit einem Nagelreiniger in der Fensterhaltung und hatte nach einigen Versuchen Erfolg. Die untere Halterung löste sich und wir konnten einsteigen. Wir landeten in einer halbfertigen Küche, genau auf einem Elektroherd. Drinnen steckte Joachim das Fenster wieder in die Halterung. Dann tasteten wir uns im Halbdunkel der Wohnung hin zur Wohnungstür. Sie zur Treppe und in die nächste Etage. Hier gab es drei Wohnungstüren, doch nur eine hatte einen Türschloss. Joa, kurz darauf war ein Knacken zu hören und Joa drückte den Nagelreiniger in den Türschlitz. Die Tür sprang auf. Das waren Qualifikationen, die ich Joachim nicht zugetraut hätte. Wir traten ein. Licht fiel durch eine Tür mit einer kleinen Glasscheibe in die Diele.
Das ist nur eine Plastikklinke, da muss man nur kräftig dran ziehen.
Wie erwartet gab die Plastikklinke nach und schon hatte Joachim die Hälfte davon in der Hand. An dem Jungen war ein Safeknacker verloren gegangen und schon stocherte er im Türschloss. Laut krachend brach die Abdeckung entzwei. Die Tür sprang auf. Der Raum, den wir sahen, war klein, vielleicht 3 Meter lang und 2 Meter breit. An der Decke hing eine grelle Leuchtstofflampe. Links an der Wand stand ein Bett. Daneben an der Fensterwand ein Tisch, davor ein Stuhl und auf diesem ein kleines Radio. Gegenüber der Tür ein Waschtisch mit Mischbatterie. Vor dem Fenster große Holzplatten, die mit Winkeleisen befestigt waren. Ein perfektes Gefängnis. Und im Bett, unter einer dünnen Decke, lag ein Wesen mit schmalem Gesicht und Augenringen. Genau wie ich ihn zuvor im Tagtraum erlebt hatte. Meine Suche war zu Ende. Ich hatte Tobi gefunden. Aber das war noch längst nicht das Ende. Doch das gibt es in der nächsten Folge. Das hier war erstmal der 11. Teil unserer Funknovelle auf der Suche nach Tobi. Und hergestellt haben wir diese Produktion am 2. Juni 2016. Und damit sagen wir Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.